Das Vaterunser, das wohl bekannteste Gebet der Welt. Und wir haben die Möglichkeit, uns als Gemeinde, als CT, über mehrere Wochen hinweg damit zu beschäftigen. Als klar war, welche Predigtreihe wir in der kommenden Zeit machen, da wurde ich irgendwie richtig froh und ich habe mich darüber gefreut, denn ich sehe es als ein sehr großes Privileg an, sich einmal genauer anzuschauen, was wir da in diesem Gebet eigentlich beten. Das Einmaleins des Gebets wurde die Reihe genannt. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wie ich damals das kleine Einmaleins gelehrt habe. Bei Mathe scheiden sich ja die Geister. Ich habe es echt genossen, diese kleinen Päckchen untereinander zu schreiben. Einmaleins ist eins, zweimaleins ist zwei, dreimaleins ist drei und so weiter und so fort. Und das war noch die Zeit, wo ich echt ordentlich war, so mit Heftführung und so. Das hat sich dann im Laufe der Zeit leider verändert. Auch das mit Mathe hat sich verändert. Als ich die ersten binomischen Formeln aufs Papier bringen musste, wurde mir schon anders. Und als ich dann die Vektorenrechnungen und Ableitungsaufgaben im Abitur lösen musste, merkte ich, dass Mathe doch auch seine Tücken hat. Das Einmaleins des Betens, das Vaterunser, wie ist es da? Kann man dieses Gebet Einmaleins nennen? Einerseits auf jeden Fall, denn es hat auch so etwas Grundlegendes wie das kleine Einmaleins. Jesus sagt seinen Jüngern, seinen Freunden, Leute, wenn ihr betet, dann betet doch so. Und bis heute können ultra viele Leute das auswendig. Ich schätze, wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und mal nach dem Einmaleins fragen würde, dem Kleinen, dann würdet ihr das auch vermutlich auch noch hinkriegen. Und so ist das mit dem Vaterunser auch. Doch denke ich auf der anderen Seite, dass dieser Name Einmaleins vielleicht ein bisschen zu kurz greift. Einmaleins des Gebets. Ich finde, man betet da Dinge, die sehr viel tiefer sind, als man sie in den 36 Sekunden, ich habe das mal gemessen, die man für das Vaterunser braucht, nachvollziehen kann. Für mich war das übrigens lange ein Grund, warum ich das Vaterunser im Gottesdienst überhaupt nicht beten wollte. Ich tue mich bis heute, ehrlich gesagt, immer wieder damit schwer, denn man rast so durch dieses Gebet und sagt da Dinge, nuschelt das Gebet vor sich hin, ohne sich zu bewusst zu machen, was man da eigentlich alles betet. Es geht doch alles viel zu schnell. Und deswegen wollen wir heute Abend einmal Slow Motion anmachen. Wir wollen durch mit Zeitlupentempo durch einen weiteren knackigen Satz dieses wunderbaren Gebets laufen. Und vergib uns unsere Schuld wie Stopp. 1,14 Sekunden. So lange brauche ich für diesen Satz. Doch was steckt dahinter? Zeitlupe an. Was fällt auf? Erstens, der Satz ist Provokation. In dem Gebet, das Millionen von Christen auf der ganzen Welt beten, steht der Satz und vergib uns unsere Schuld. Was sind deine Gedanken dazu? Was geht dir durch den Kopf, wenn du das Wort vergeben, vergib und Schuld hörst? Ich habe einmal ein wenig genauer nachgeschaut, was ich dann da so alles noch verbergen könnte. Und da ich Theologie studiere, musste ich einmal Griechisch lernen. Und ja, dann habe ich es mir auf Griechisch mal angeschaut und tatsächlich etwas entdeckt. Das Wort, das für vergeben hier an der Stelle benutzt wird, sind eigentlich zwei Wörter. Besteht aus zwei Wörtern, und zwar aus dem Wort apo und aus dem Wort hear me. Apo heißt von weg, von etwas weg. Und hear me heißt in Bewegung setzen. Beim Vergeben wird also etwas von mir weg in Bewegung gesetzt. Für mich war das eine schöne Erweiterung meiner bisherigen Gedanken zum Thema Vergebung. Das zweite Wort, was auffällt, ist Schuld. Da wird kein besonders kompliziertes Wort benutzt, sondern ein ganz alltägliches Wort. Und zwar das Wort, was man auch gebraucht, wenn man sich bei jemandem irgendwas leiht und ihm das dann nicht zurückgibt, dann schuldet man eben das und muss es irgendwann zurückgeben. Vergib uns unsere Schuld. Im Vaterunser ist dieses Gebet aber an an den Vater gerichtet, an Gott gerichtet. Und dadurch wird dieser Satz doch recht provokant. Vergib uns unsere Schuld. Provokant, denn hier wird suggeriert, dass wir Gott etwas schulden. Man hört es nicht gerne, wenn man jemandem etwas schuldet. Vielleicht sieht man es auch manchmal gar nicht ein. Und Gott etwas schulden? Niemals. So denken viele Menschen. Ich habe mit einigen schon darüber geredet und viele kommen darüber nicht hinweg, dass wir Gott etwas schulden sollen. Und ich kann diesen Gedanken durchaus nachvollziehen. Diese Menschen sagen dann sowas wie, ihr Christen, ihr müsst euch doch immer einreden, dass ihr Gott irgendwas schuldet. Ihr müsst euch doch einreden, dass ihr schlecht seid, damit ihr irgendwas von der Liebe Gottes in eurem Leben erfahren könnt. Ihr müsst doch irgendwie denken, dass der Mensch wertlos ist, damit ihr das alles glaubt, was ihr da glaubt, was da in der Bibel steht. Ich gehe gerne auf solche Diskussionen ein und scheue mich nicht, dann auch zu sagen, dass die Bibel ein Menschenbild hat, das ich nicht zu verstecken brauche. Und ich denke nicht, dass ich ein negatives Menschenbild, eine negative Anthropologie habe, wenn ich behaupte, dass der Mensch schuldig ist. Habe ich nicht eher ein realistisches Bild? Ich behaupte, dass der Mensch seinen Wert, und das ist wichtig, seinen Wert nicht daher erhält, weil er gut ist oder Gutes tut. Ich glaube, es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Ich glaube, dass der Mensch seinen Wert durch das Angesprochensein von eben diesem guten Gott erhält. Ich habe einmal in einem Buch einen sehr schlauen Satz gelesen, und dieser Satz lautet, Moment, ist auch ziemlich krass, dieser Satz. Er sagt nämlich aus, nur etwas, das geliebt wird, hat einen Wert. Nur etwas, das geliebt wird, hat einen Wert. Also dadurch, dass jemand etwas liebt, erhält dieses Etwas einen Wert. Ein Beispiel. Es soll Leute geben, die lieben bestimmte Tiere. Zum Beispiel Seehunde. Unglaublich. Also ich komme jetzt auf Seehunde, weiß auch nicht, einfach so. Und an sich hat dieses Tier ja jetzt, sage ich mal, nicht so viel Wert. Es sei denn, jemand liebt dieses Tier. Und ich kenne jemanden, der diese Tiere unglaublich liebt. Und dieses Tier wird dann auf einmal zu einem süßen Tier, zu einem intelligenten Tier, zu einem unglaublich schönen Tier. Und man merkt, durch Liebe bekommt das Tier, der Seehund, einen unglaublichen Wert. Es gibt sogar Leute, die Nacktschnecken oder Frösche lieben. Und auch diese Tiere erhalten einen Wert dadurch. Beim Menschen ist das, denke ich, genauso. Klingt jetzt krass, ist aber so. Ich glaube, ein Mensch, der nicht geliebt wird, hat keinen Wert. Doch, und das ist sehr wichtig an diesem Abend zu verstehen, jeder Mensch ist geliebt. Jede einzelne Person auf Erden hat einen Wert, weil der Gott, der diese Erde geschaffen hat, diese Person liebt. Wie auch die Seehunde und ähnliche Tiere. Dadurch erhält meiner Meinung nach jeder Mensch einen Wert, seinen persönlichen Wert, durch den Gott, der ihn geschaffen hat und ihn geliebt hat. Nicht aus sich selbst heraus, sondern aus dem Angesprochensein. Und die Schuld jedes Menschen ist primär, dass er eben diese liebevolle Anrede Gottes einfach ignoriert. Sie interessiert ihn nicht. Und wir schulden Gott etwas, und zwar eine Antwort auf diese liebevolle Anrede. Wir schulden dem Gott, der uns Sinn und wahres Leben geben will, diese Antwort. Doch das ist Provokation. Für viele, die keine Beziehung zu Gott haben und dieses Angesprochensein von Gott auch noch nie so richtig wahrgenommen haben. Doch nicht nur für diese Menschen ist dieser Satz, vergib uns unsere Schuld, eine Provokation, sondern auch für ganz andere Menschen. Wenn man sich nämlich überlegt, dass Jesus seinen Jüngern, seinen Freunden, denjenigen, die ihm doch nachlaufen, die alles mit ihm teilen, die mit ihm leben, dass er ihnen in das Gebet, das sie täglich beten sollen, wie wir im letzten Donnerstag auch mitgekriegt haben, den Satz, vergib uns unsere Schuld, hineinfropft. Warum tut er das? Habe ich es denn nötig, dass ich täglich um Vergebung bete? Ich meine, so schlecht bin ich doch gar nicht. Ich bin doch ein guter Christ. Ich lebe doch nach Gottes Geboten. Und ich gehe auch donnerstagabends in Gottesdienst, manchmal sogar sonntags. Krass, oder? Und ich singe für Gott. Ich tue anderen Menschen auch Gutes. Ich versuche sie zu lieben. Vergib uns unsere Schuld. Also ganz ehrlich, jeden Tag das Beten, das ist schon ziemlich krass. Ich biete viel lieber diesen Satz und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn damit halte ich mir sowieso alles Böse erstmal vom Leib. Da kann mir nichts passieren. Und ich merke, dass diese 1,14 Sekunden für Vergib uns unsere Schuld 1,14 Sekunden bleiben. Sehr oft. Und sie rauschen an mir vorbei. Und ich denke, es ist wichtig, sich einzugestehen, und auch das soll heute Abend rüberkommen, sich einzugestehen, dass wir diesen Satz bitter nötig haben. Dass es eine tägliche Bitte sein müsste. Es kostet einiges an Stolz, das zuzugeben. Und vielleicht ist deswegen der Vers uns sogar ein Dorn im Auge. Wenn man sich nämlich bewusst macht, was man Gott alles schuldet, das ist eine ganze Menge, wie wir später merken, dann wird man vielleicht wieder ganz klein. Und die Ego-Fassade, mit der wir uns einfach verstecken, hinter der wir uns verstecken, die wirkt auf einmal hohl und leer. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Und ich behaupte, dass ich ganz oft so lebe wie diese kleine Figur, dieses kleine Männchen da unten. Und ich glaube, wenn ich beginne, ehrlich zu werden vor Gott und mir bewusst mache, ja, ich schulde ihm etwas, dann kann es mir passieren, dass ich wieder wie dieses kleine Männchen da unten werde und mich so fühle und dann eben doch merke, dass ich mit dieser Fassade nur lebe. Was könnte es sein? Ich nenne mal ein paar Beispiele. Was könnte es sein, dass ich Gott schulde? Die Hauptschuld, habe ich schon gesagt, die Hauptschuld jedes Menschen ist, dass er Gott oder sie Gott ignoriert. Zum Beispiel rede ich über Gott so, oder ich rede überhaupt so, als ob Gott nicht im Raum wäre hier. Ich rede so, als ob er nicht da wäre, manchmal über ihn sogar. Gerade als Theologe finde ich diesen Gedanken sehr herausfordernd. Wie rede ich über Gott? Könnte ich ihm das, was ich gerade über ihn sage oder über ihn denke, auch ins Gesicht sagen? Ich ignoriere Gott auch, wenn ich mein Leben einfach so lebe, als ob es ihn nicht geben würde. Ich ignoriere ihn, wenn ich ihm nicht dafür danke, für die Dinge, die er mir schenkt. Ich ignoriere ihn, wenn ich ihn nicht frage, was er sich vielleicht vorstellt in meinem Leben. Wahrscheinlich hätte er ja sogar eine bessere Möglichkeit als das, was ich gerade tue. Ich ignoriere Gott auch, wenn ich in einer Predigt sitze und völlig unkonzentriert bin. Gerade auch, weil ich doch in den meisten Fällen freiwillig zum Gottesdienst gegangen bin. Und ich kann euch sagen, das passiert mir sehr oft. Ich glaube auch, dass es Schuld gegenüber Gott ist, wenn man nichts von ihm erwartet. Und da kann ich wieder das Beispiel Predigt nehmen. Wann gehe ich schon in einen Gottesdienst und erwarte, wow, heute in der Predigt will Gott zu mir sprechen? Wann gehe ich in einen Gottesdienst und sage, heute in der Lobpreiszeit werde ich Gott begegnen und ich erwarte das von ihm? Oder Bibel lesen, machen ja viele Christen so. Erwarten wir überhaupt etwas? Erwarten wir, dass uns Gott in seinem Wort begegnen kann? Oder beim Beten für Wunder, erwarte ich, dass Gott Menschen heilt? Erwarte ich, dass Gott Menschenleben verändert? Erwarte ich, dass er Situationen verändern kann? Erwarte ich, dass er meine Beziehung zu meiner Familie wieder in Ordnung bringen kann? Ich glaube, wir denken bei dem Satz, vergib uns unsere Schuld, viel zu oft an die Schuld, die wir anderen Menschen gegenüber haben. Die gibt es auch. Aber euch fällt vielleicht auf, ich habe bis jetzt nur über die Schuld geredet, die wir gegenüber Gott haben. Ja, wir haben auch noch Schuld anderen Menschen gegenüber. Wir treten Menschen zu nahe, wir verletzen Menschen, wir sind egoistisch und so weiter und so weiter. Doch es ist auch hier nicht nur notwendig, zu Gott zu kommen und ihn um Vergebung zu bitten, sondern auch, dass wir einander vergeben. Und darüber wird es wahrscheinlich nächsten Donnerstag noch ein paar spannende Gedanken geben. Wie ist das, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Wie ist das damit? Doch dazu nächsten Donnerstag mehr. Das alles wirkt jetzt recht ernüchternd. Und das ist auch gut so. Denn wenn wir hier uns angesprochen fühlen, dann werden wir ehrlich. Dann gehen wir ehrlich an die Sache heran. Dann sehen wir, dass wir doch ein kleines Männchen sind und eine große Ego-Fassade aufgebaut haben. Und dann sehen wir, dass wir oft eine Fassade leben. Ich möchte aber nicht, dass wir an dieser Stelle stehen bleiben. Und ich hoffe nicht, dass die Predigt dazu dient, dass wir uns alle schlecht fühlen, denn dann würde ich meinen Gesprächspartnern, die ich vorhin hatte, Recht geben und sagen, wir Christen machen uns immer schlecht. Nein, wir sind heute hier, um über den Satz nachzudenken, vergib uns unsere Schuld. Und da geht es ja gerade darum, dass Gott diese Schuld wegnimmt. Sie ist in Bewegung von uns weggenommen. Ich möchte nun in unserem Zeitlupentempo an dem Satz vergib uns unsere Schuld noch weitergehen und ein zweites Phänomen feststellen. Der Satz ist nicht nur provozierend, sondern oft auch langweilig. In dem Satz, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist die Liebe Gottes für alle Menschen versteckt. Und dieser Satz ist keine leere Phrase. Vergib uns unsere Schuld ist eine Bitte des Menschen an Gott. Und zwar eine Bitte, die erhört wird und uns frei von Schuld macht. Warum wird sie erhört? Gott hat das Wertvollste, das er besaß, seinen eigenen Sohn für uns geopfert. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und nicht verloren gehen. Ich kann mir vorstellen, wie viele von euch jetzt denken. Und zwar denkt ihr, langweilig, diesen Satz habe ich schon so oft gehört. Ich denke in meinem Kopf vielleicht, ja, das ist schön, dass Jesus für mich dahingegeben wurde, aber es ist irgendwie leblos und kalt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, doch ich denke, auch das ist Schuld. Schuld vor Gott, wenn wir das Kreuz Jesu, das Opfer, wenn wir das, was Jesus für den Menschen, für jeden Menschen auf Erden getan hat, ignorieren oder eiskalt einfach abschreiben. Vielleicht hilft uns ein kleines Gedankenexperiment dabei. Stellt euch einmal die Person vor, die euch die wichtigste Person in eurem Leben ist, momentan. Die wichtigste Person in deinem Leben, momentan. Das Wertvollste, der wertvollste Mensch in deinem Leben, in diesem Moment. Und jetzt stell dir vor, diese Person opfert sich für einen anderen Menschen und diese Person, die du über alles liebst, die das Wertvollste, der wertvollste Mensch in deinem Leben ist, stirbt. Die Menschen, für die die wertvollste Person in deinem Leben gestorben ist, die freuen sich darüber und sind dankbar. Sie sind unglaublich dankbar dafür. Doch was geschieht dann? Ein halbes Jahr nach der Opferung deines wertvollsten Menschen vergessen diese anderen Menschen, was du und dein wertvollster Mensch für sie aufgegeben hast. Und wenn du sie danach fragst, dann lächeln sie müde und sagen nur, ja, das ist ja schön, dass du XY für mich geopfert hast. Aber es klingt leblos und kalt. Leute, merken wir, was wir tagtäglich tun? Gott opfert seinen wertvollsten Menschen, seinen eigenen Sohn. Und wir, egal ob Christ oder nicht Christ, ignorieren das und langweilen uns dabei? Der wunderschöne Satz, vergib uns unsere Schuld, ist nur möglich aufgrund dieser Geschichte, weil Gott seinen wertvollsten Menschen für uns geopfert hat. Und deswegen, weil diese Story hinter den 1,14 Sekunden des Wunsches, vergib uns unsere Schuld, steht, ist sie alles andere als langweilig. Es ist vielmehr ein Geschenk. Und das ist mein letzter Punkt. Obwohl der Satz zum einen sehr provozierend ist und zum anderen langweilig, wünsche ich mir, dass wir heute Abend, einmal nochmal das Bild weg, bitte, dass wir heute Abend begreifen können, dass uns Gott ein großes Geschenk macht. Um das zu veranschaulichen, habe ich uns hier mal ein Geschenk gebastelt, vielmehr meine Frau. Ich habe auch daran gebastelt, also das war ein Gemeinschaftsprojekt. Sie hat es eingepackt in schönen Katzengeschenkpapier. Wir wollen gleich herausfinden, was sich in diesem schönen Geschenk verbirgt. Doch vorher möchte ich euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich bin nicht, wie viele vielleicht denken, als Christ auf diese Welt gekommen. Übrigens, niemand in diesem Raum ist als Christ auf diese Welt gekommen. Ich bin gesegnet auf diese Welt gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar haben meine Eltern, als ich ein Baby war, gesagt, wir wollen, dass unser Sohn gesegnet wird, dass ihm das Gute, das von Gott kommt, zugesprochen wird. Und das wurde bei mir gemacht. Und meine Eltern haben dafür gebetet, dass ich auch einmal Gott kennenlernen würde, dass ich auch einmal Jesus nachfolgen würde. Aber Christ war ich nicht. Meine Eltern, sie waren es. Und ich muss sagen, ich sehe es als ein großes Privileg an, dass ich solche Eltern haben durfte. Und trotzdem musste ich diese Sache mit Gott ganz persönlich verstehen, begreifen. Das passierte bei mir ein paar Jahre später. Und zwar war ich auf einem großen Zeltlager und habe den ganzen Tag viel Spaß gemacht und gehabt. Und wir haben große Häuser gebaut aus Holz und wir haben Türme gebaut, wieder eingerissen, Geländespiele gemacht und alles Mögliche. Und jeden Abend haben wir uns als komplettes Lager, das waren 200 Kinder, haben wir uns getroffen in einem großen, großen Zelt und dort haben wir einen Gottesdienst gefeiert. Und an diesem einen Abend, da hat der Zeltlagerleiter gepredigt. Und er hatte ein großes Geschenk dabei. Und er predigte darüber, dass wir alle von Gott ein Geschenk angeboten bekommen. Ein Geschenk, das quasi aus dem Himmel herunterhängt und einfach so für uns da ist. Es ist uns total nah, aber wir sehen es nicht. Wir nehmen es ganz oft nicht wahr. Wir schauen gar nicht in die Richtung. Wir schauen in eine andere Richtung. Und das Geschenk baumelt hinter uns hin und her. Und wir sehen es nicht. Und mich persönlich hat dieses Bild damals total fasziniert. Man dreht sich nicht um, obwohl hinter einem ein großes Geschenk baumelt. Wie denn das? Ganz ehrlich, ich liebe es, Geschenke auszupacken. Und ich liebe einfach Geschenke. Wenn man da nicht reinschaut, da hat man doch das Wichtigste verpasst. Und ich bin viel zu neugierig dafür, ein Geschenk einfach Geschenk sein zu lassen. Ich freue mich viel zu sehr darüber. Und Jörg, so hieß der Lagerleiter damals, der sagte dann, wir müssen dieses Geschenk, das da hinter uns baumelt, das von Gott kommt, wir müssen es einfach nur nehmen. Und dann können wir es auspacken. Und das tat er dann. Er packte das Geschenk aus. Heraus kam ein unscheinbares Etwas, eine kleine Box. Und ich fragte mich, was ist in dieser Box? Und ich war relativ enttäuscht, weil das Geschenk so schön eingepackt war. Da kam nur so eine blöde Box raus. Er packte weiter aus. Und heraus kam ein Kreuz. Dieses Kreuz ist das persönliche Geschenk, das Gott uns machen will. Aus dem Himmel gekommen, zu uns, auf die Erde, und wir müssen es nur annehmen. Dieses Kreuz steckt hinter den 1,14 Sekunden langen Satz und vergib uns unsere Schuld. Gott will uns seinen gekreuzigten Sohn als Geschenk anbieten. Der Grund, warum wir die Schuld, die wir gegenüber Gott haben und die wir gegenüber unseren Mitmenschen haben, warum wir die vergeben bekommen können, das ist sein Sohn Jesus Christus, der das Zentrum des christlichen Glaubens ist. Dieses Geschenk bietet er uns an. Den einen zum allerersten Mal und damit die Vergebung aller Schuld, die man im Leben bisher getan hat. Und das kann eine ganze Menge sein. Und es macht keinen Spaß, mit Schuld zu leben. Ich weiß es selber. Es macht keinen Spaß. Es belastet einen. Es ist schwer. Und es ist kein Leben in Freiheit. Es ist ein Leben in Zwang. Es kann aber auch sein, dass dieses Geschenk nicht zum allerersten Mal dir gemacht wird, sondern heute einfach mal wieder. Vielleicht sagt es dir, bete es auch heute wieder. Vergib uns unsere Schuld. Mach dich abhängig von Gott und zeige ihm, dass du ihn brauchst. Mach dir deutlich, dass du dich vielleicht wieder ganz neu sensibilisieren musst, damit du neu in Freiheit geführt werden kannst. Wir stumpfen so oft ab, wenn wir so dahin leben. Und wir müssen neu sensibilisiert werden. Und dann kannst du das beginnen, was ich jetzt gegen Ende uns vorstellen möchte. Du kannst ein Leben in Freiheit beginnen. Ein Leben als Mensch ohne Last. Ein Leben, das sich echt lohnt. Ein Leben, das ich immer gern wahres Leben nenne. Ich darf unbeschwert durchs Leben gehen. Ich habe einen Sinn. Ich habe die sinnstiftende Antwort auf den Gott, der mich liebt, gegeben. Ich habe Ja gesagt zu ihm. Und ich darf unbeschwert durchs Leben gehen. Ich komme zum Schluss. Wir werden nachher noch einmal gemeinsam das Vaterunser beten. Wir werden dazu wieder die 36 Sekunden aufwenden. Und das ist in Ordnung. Ich wünsche uns aber, dass wir bei dem einen oder anderen Gedanken, den wir da beten, vielleicht ein wenig länger hängen bleiben. Der Satz "und vergib uns unsere Schuld" eignet sich heute natürlich ganz besonders dafür. Doch es geht auch an jedem anderen Satz. Ich möchte uns herausfordern, einmal neu über das Vaterunser nachzudenken und das in Slow Motion zu beten, in Zeitlupe. Ich selbst mache das so manchmal, dass ich einen Spaziergang mache. Besser klingt eine Wanderung durch den Wald, ist männlicher. Dauert ungefähr eine Stunde und in dieser Stunde bete ich das Vaterunser. Und ich drehe jedes Wort um. Ich sag Vater. Krass. Vater. Was bedeutet Vater? Was ist ein Vater im Himmel? Im Himmel. Krass. Gott wohnt in einer ganz anderen Dimension. Was bedeutet das für mich? Und so weiter und so weiter. Ihr könnt das selber ausprobieren. Das Vaterunser ist ein Schatz. Es steckt unglaublich viel da drin. Und das gilt es in Slow Motion zu entdecken. Ich wünsche euch viel Freude und gute Begegnung mit Gott. Amen.